Und jetzt sitzt er auf seinem Kamel. Er sitzt auf seinem Kamel. Wer von euch ist schon mal auf dem Kamel gehockt? Ich bin schon da. Ah! Und? Wo noch? Und wie ist das auf dem Kamel? Wie geht es? Wie fühlt sich das an?
Wackelig.
Wackelig? Hoch. Und wenn man da drauf sitzt, kann man da einfach bloß sitzen auf dem Kamel? Man muss die Bewegungen mitmachen. Wenn du die Bewegungen nicht mitmachst, dann haut es alles zusammen. Also das ist recht anstrengend. Es ist zwar gut, es ist richtig wie Massage, ja. Aber da sitzt der Nehemia auf seinem Kamel und er überlegt sich, sag mal, ist das alles wahr? Das ist doch alles nur ein Traum. Hallo, wer bin ich? Innerhalb von wenigen Tagen habe ich eine Mega-Berufung bekommen von Gott für mein Leben. Was ist da auf seinem Kamel? Ja, stundenlang. Hat sein Tablet in der Hand und schreibt sein Tagebuch. Ganz schön schwer, da oben auf dem Kamel. 445 vor Christus. Und überlegt sich nochmal, wie das gekommen ist. Und denkt, meine Güte. Jeden Tag bin ich vom König gewesen und habe seine Speisen gekostet, ob sie alles vergiftet sind. Bis jetzt lebe ich noch, er lebt auch noch. Eigentlich weiß ich gar nicht mehr richtig, wie bin ich an den Königshof gekommen, weil mein Vater hat keine besondere Herkunft, meine Mutter auch nicht. Wir sind kein Priestergeschlecht, kein Pfarrersgeschlecht, kein Prophetengeschlecht. Wir sind stinknormale Leute und das war halt ein guter Job. Ich habe daheim eine Familie, kann ich gut damit ernähren. Uns geht es eigentlich richtig gut. Aber wie war denn, ach so richtig, da ist mein Bruder von Israel gekommen. Und da ging es Schlag auf Schlag. Mir ist das so ins Herz reingefahren, wie es meine Brüder und Schwestern in Israel geht, die schon zurückgekehrt sind. Dass der Tempel zwar wieder steht, aber die Mauern von Jerusalem noch zerstört sind. Das heißt, unsere Feinde können rein und raus in der Stadt, wann sie wollen. Die können machen, was sie wollen. Keine Sicherheit. Komisch, wo ich das gehört hatte, ist mir es ins Herz gefahren. Und ich kannte von meinen Eltern Gottes Plan mit uns als Volk, dass er sich in unserer Mitte zeigen will, damit die Völker drumherum sehen, guck mal, was ihr für einen Gott habt. Und ich habe gemerkt, gerade ist es gar nicht so, wir sind eigentlich gerade eher eine Schande für Gott. Bulle hitzt jeden Tag 45 Kilometer etwa. Soweit sind in der Seidenstraße, die es heute noch gibt, die Seidenstraße, die Oasen sind 45 Kilometer etwa weit auseinander. Das ist immer eine Tagestour, 45 Kilometer auf dem Kamel. 1400 Kilometer von Susa in Persien bis Jerusalem. Also jetzt Kopfrechner, wie lange unterwegs? 1400 Kilometer, 45 Kilometer am Tag. Wer bietet mehr? 100 zum Ersten. 300 zum Ersten. 300 zum... Kennt ihr Kuhhandel, das Spiel? Das ist großartig. Also machen wir es. 31 Tage ungefähr. Also ein Monat. Das heißt, der Nehemia hat auch 31 verschiedene Betten gehabt. Wenn man älter wird, weiß man, wie das ist, wenn man immer anderes Bett schläft. Und dann sitzt er wieder auf seinem Kamel und die Sonne sticht. Sie kommen der Stadt näher. Und er macht sich Pläne, wie mache ich das in der Stadt, wo, an welcher Ecke fange ich an. Er hatte keine Bilder, keine Fotos, WhatsApp hat nicht funktioniert, keinen Empfang gehabt in der Wüste. Er wusste nicht, wie es aussieht in Jerusalem, keine Bilder gesehen. Wie mache ich das? Stadt wieder aufbauen. Ja gut, ich kriege Holz vom persischen König. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Der persische König, der hat mir Urlaub gegeben. Der hat einfach gefragt, ja wie lange bist du weg? Es war wie so ein Wunsch von einer Fee. Wenn euch euer Chef im Geschäft fragt, wie lange willst du Urlaub, was sagst du denn? Ja, also ging es um Nehemia. Und er hat außerdem auch Visa mitgegeben, damit diese persischen Fürsten dort in Israel kein Remi-Demi machen, sondern wissen, er darf die Stadt aufbauen. Aber wie soll er es machen? Und jetzt lesen wir miteinander Kapitel 2, ab Vers 2 bis Vers 8. Im Monat Nisan des 20. Vers 2, da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist's nicht, sondern sicher bedrückt dich was. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König: Der König lebe ewiglich. Sollte ich etwa nicht traurig schauen, die Stadt, in der meine Väter begraben sind, die liegt wüst. Ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, der persische König Artaxerxes: Was begehrst du denn? Das ist wie so eine Fee. Was willst du? Was wünschst du dir? Das macht Nehemia, und das zeichnet diesen Nehemia aus. Das war nicht nur ein Schaffer, das war ein geistlicher Mann. Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König. Das konnte er gleichzeitig beten und reden. Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, dann wolltest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß: Ja, und wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, dann nannte ich ihm eine bestimmte Zeit. Cool, oder? Und sprach zum König, und jetzt setzt er noch mal eins drauf: Gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme, und auch Briefe an Asaph, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel, für die Stadtmauer und fürs Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir. Der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Zentraler Vers, zentraler Satz: Weil die gnädige Hand Gottes über mir war. Und so erfährt der Nehemia eine Berufung, die über seinen normalen Beruf hinausgeht. Jetzt schauen wir mal, wo wir mittlerweile sind. Aha, gut. Und jetzt kommt er in Jerusalem an, und wir lesen gleich mal miteinander weiter, Vers 9 folgende: Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe vom König. Der König hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Als das hörten Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, verdross es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Es waren auch Antisemiten. Und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir. Zunächst, er kommt in die Stadt und gleich Widerstand. Hat er sich zu leicht vorgestellt? Hat er sich vielleicht doch irgendwie in den Gedanken verrannt? Er hat gedacht, der Weg ist frei, sie können den Baustopp aufheben und nach 70 Jahren Baustopp weiterbauen, die Wiederaufnahme des Segens Gottes feiern. Und jetzt regten sich Unruhestifter. Sanballat und Tobia, die waren den Einheimischen schon bekannt, es waren Stänkerer. Die hatten schon dafür gesorgt, dass der Bau eingestellt worden ist. Die waren gegen Israel, die waren gegen die Gemeinde Gottes. Der Nehemia rechnet mit Widerstand, vielleicht nicht so schnell, aber hier. Und da, wo geistlich was geschieht, wo geistlich etwas geschieht, wo Gott was baut, wo Gott Neues vorhat, ist immer auch der Feind aktiv. Man sagt es Luther nach, er hätte gesagt, wo Gott eine Kirche baut, da baut der Teufel seine Kapelle. Oder eine Kapelle daneben. Er will stören, er will hindern. Und hier gebraucht er Sanballat und Tobia, um das Werk Gottes zu hindern. Hier klappt es noch nicht. Später dann begegnen uns die zwei noch öfters. Auch wenn wir Gemeinde bauen, auch in unserem persönlichen Glaubensleben, ist wichtig, dass wir den Feind kennen und dass wir wissen, er wird es immer versuchen, uns madig zu machen, dass wir mit Jesus gehen, Er wird immer hindern, das Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben, persönlich und auch in der Gemeinde. Wir haben einen Feind, wir müssen den Feind kennen. Nicht den Feind ehren, das ist eine andere Nummer. Aber wissen, was er vorhat und wie der tickt und wie er uns angreift. Nehemia hat hier schnell gemerkt, er muss auf der Hut sein. Drei Tage ist er dort. Und was macht er in den ersten drei Tagen? Wer weiß es? Haben wir gerade gelesen. Beten wahrscheinlich. Also steht nicht da, was er macht. Es steht nur da, dass er drei Tage da war und dann ist er nachts losgetigert. Er hat sich einfach erholt von der Reise. Er hat sich aufs Sofa gelegt zwischen den Trümmern und bevor er groß losgelegt hat, hat er sich erst einmal regeneriert. Er kannte seine Grenzen, zu denen ist er gestanden. Aber dann kommt es jetzt. Ich machte mich in der Nacht auf, Vers 12, wenige Männer mit mir, denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte. Auch hier wieder so ein Kernsatz. Was mir mein Gott eingegeben hatte. Der hatte eine Schau für die Sache. Er wusste, was Gott vorhat. Die Einzelheiten hat er nicht so genau gewusst. Aber gewusst, durch mich möchte Gott Jerusalem aufbauen. Keine Ahnung, wie das in Details aussieht. Aber durch mich wird es tun. Wow. Wenn man eine Berufung hat für eine Sache. Genau das, jawohl. Schauen wir mal weiter. Und es kommt diese Analyse. Gucken wir mal. Jesus hat es mal so gesagt. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Es kommt die Analyse. Wir gucken mal. Ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich nachts mit der Taschenlampe. Es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. So viel Trümmer und Schutt. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern, kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, Vornehmen und Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten, sollten, hatte ich noch gar nichts gesagt. Offensichtlich hatte er schon einen Plan im Kopf. Er hat am Anfang das so gemacht, dass er keinem was gesagt hat. Interessant. Leiter wählen eigene Wege. Er wusste, Gott ist mit mir. Und der Gott Israels hat dem Nehemia ganz klar einen Auftrag gegeben. Es hat ihn sicher gemacht. Das gab ihm innere Autorität. Und wir werden nachher sehen, auch äußere Autorität, denn die Jerusalemiten haben dann nachher gesagt, wir machen mit, obwohl sie ihn erst drei Tage kennen. Er hat seine ganz eigene Vorgehensweise, er hat das Ziel, aber er guckt den Weg selber rauszukriegen, wie komme ich dahin. Tagelang hat er auf dem Kamel sinniert, jetzt ist er hier, guckt sich alles genau an. Ein Leiter denkt strategisch. Er hat auch hier wieder den richtigen Zeitpunkt abgewartet, so wie er auch 4 Monate lang gebetet hat. 4 Monate lang gebetet, bis er gewusst hat, jetzt kann ich seinem König sagen, was mich eigentlich umtreibt. Auch hier wartet er noch. Er macht eine Analyse, eine Bestandsaufnahme, er macht einen Ortstermin. Er zieht nachts los, inkognito. Er will nicht erkannt werden. Keine Ahnung warum. Er hat so gemacht. Ganz wenige Männer hat er dazu genommen. Analyse brauchen wir vorm Baubeginn. Er macht sich sein eigenes Bild. Er inspiziert genau die Trümmer. Ich meine, ich hätte auch eine Karte dabei. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt immer im Einzelnen durch. Es soll aber deutlich machen, er hat erst geguckt, was ist der Zustand? Und dann hat er die Feinheiten geplant, wie arbeiten wir jetzt, wie bauen wir da drauf. So sieht es heute aus. Das ist Jerusalem heute. Also die Analyse. Auch wenn wir persönlich nach unserer Berufung schauen oder wenn wir als Gemeinde nach unserer Berufung schauen, brauchen wir eine Analyse. Erstmal gucken, wie sieht es aus. Bei mir selber oder in der Gemeinde. Er schaut die Schäden an. Er nimmt die Abmessungen auf. Er überlegt sich, welches Material, wie viel Material brauche ich wo. Wie viel Bauarbeiter brauche ich an welcher Lücke in der Mauer. Das alles rattert in seinem Kopf. In meinem Leben, im Gemeindeleben auch, was ist der Zustand? Wie sieht es bei mir aus? Was ist da an Gutem? Wo gibt es vielleicht Trümmer? Wo sind vielleicht in meinem Leben Mauern kaputt, wo der Feind Zutritt hat zu mir, wo er mir allen möglichen Murks in mein Innerstes streuen kann, weil ich die Mauern nicht mehr geflickt habe, an Bildern, an Filmen, an Geräten, an Geräte. Oder auch als Gemeinde, wo sind wir, im wahrsten Sinn des Wortes, nicht ganz dicht. Was gibt es an Belastendem? Was gibt es an Hindernissen, bevor man anfängt zu bauen? Persönlich, in meinem Leben, wo sind Dinge, wo ich immer wieder drüber stolper, wo ich immer wieder gegen die Wand laufe? Was ist denn das? Wo kommt das her? Ich will es rauskriegen, ich will es ändern. Dann gehen die Seelsorge. Oder als Gemeinde, wo sind Dinge, die uns ständig hindern, wo uns belasten, wo sind Verletzungen? Verletzungen / Sünde aneinander. Warum geht es nicht weiter? Wo hängt es in meinem eigenen Glaubensleben, Gemeindeglaubensleben? Warum hängt es? Warum ist ein Baustopp da? Warum geht es bei mir nicht weiter? Wie hier Jerusalem, 70 Jahre ging es nicht weiter. Vor 70 Jahren war der Tempel fertig, seither ist nichts los. Habe ich eine Zielsetzung für mein Leben, für mein eigenes Glaubensleben? Habe ich meine Berufung schon gefunden? Klasse. Auch als Gemeinde. Und wir müssen erst eine Ist-Analyse machen, sonst kann ich nicht sinnvoll drauf bauen. Sonst kann ich nicht sinnvoll dran bauen. Ich erinnere mich an meine erste Gemeinde, wo ich dann nach dem Studium hinkam. SV-Gemeinde, lauter Glaubensgeschwister, wirklich gläubige Leute, mit denen man beten konnte, mehr oder weniger. Aber zwischenmenschlich waren sie komplett blockiert. Da war vor allem eine Person, die so eine Ausstrahlung hatte, dass man vor ihr Angst hatte. Richtig Angst. Seine Meinung frei zu sagen. Die ganze Gemeinde war gelähmt. Schon längere Zeit. Also eine Gemeinde kann auch durch Geschwister gelähmt sein. Und es hat einiges gebraucht, dann, bis es dann vorwärts ging, mit dem Mensch zu reden, einen Weg zu suchen, aufeinander zu. Aber wäre das nicht geschehen, wäre ein Draufbauen nicht möglich gewesen. Also wenn man an eine Sache rangeht, hier der Leiter Nehemia an den Wiederaufbau von Jerusalem, er geht erst an die Analyse. Erst gucken, was ist der Untergrund, was ist ein Fundament da, bevor man drauf baut. Wir gehen mal weiter, weil mein Programm versteht sich nicht so ganz mit deinem. Aber es liegt an mir. Okay. Wir lesen weiter, Vers 17. Und ich sprach zu ihnen, jetzt hat er praktisch diese Obersten vor sich versammelt. Ja? Wir haben es gesehen, die Priester, die Ratsherren, die Vornehmen, die ganzen reichen Leute, die wichtigen Leute, auf die man guckt, wie spucken die, wie gucken die. Die hat er jetzt vor sich. Ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind. Dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, es kommt praktisch die Antwort, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Ein geistlicher Leiter motiviert ein Team. Er macht es nicht allein, er macht es im Team. Er stellt nochmal klar, schau mal das Elend an, in dem wir sind. Wollen wir da drin bleiben? Haben wir nicht genug gelitten? Wir wollen es damit nicht anfreunden und uns da drin nicht wohlfühlen und arrangieren, sondern komm, lasst uns die Mauern miteinander bauen. Sie wollen miteinander die Aufgabe annehmen. Wichtig, wenn man miteinander was bewerkstelligen will, eine gemeinsame Basis finden und gemeinsam den Plan und gemeinsam das Vorhaben. Was für Nehemia noch entscheidend ist, ist sein geistlicher Background, sein geistlicher Hintergrund, der wieder vorkommt. Es geht ja nicht nur um das Gespött, was er anspricht, das Gespött für sie als Juden. Wer letzte Woche da war, weiß es noch. Ihm ging es um eine andere Perspektive. Die umliegenden Völker, die haben nämlich gesagt, da guck mal, was ist das für ein Gott, was die Juden dahin? Der Gott konnte sie vor den Babylonier, konnte der sie nicht beschützen. Was ist das für ein Gott? Auf den können wir pfeifen. Und dabei hat der Israel genau die Berufung. Gott hat gesagt, ich will Israel segnen. Speziell das Volk hat er sich rausgesucht. Die können selber gar nichts dazu. Gott hat sich das Volk rausgesucht und gesagt, in eurem Volk zeige ich alle meine Güte, alle meine Erziehung, alle meine Ermutigung, alles, was ich im Menschenleben bauen kann, will ich an euch zeigen, in eurem Volk Israel, damit die Völker drumherum euch wie ein Bilderbuch haben, ein Beispiel, ein Beweis, dass sie an euch mich sehen. Deswegen will ich euch alles Gute tun, was irgendwie geht. Aber jetzt ist ja was dazwischen gekommen. Sie haben gesündigt. Deswegen konnte Gott nicht weiter segnen. Das war die menschliche Seite. Sie sitzen im Elend. Aber es gibt noch eine andere Seite. Dadurch wird Gottes Name entehrt. Das vergessen wir manchmal. Wir haben auch als Jesus-Leute den Auftrag, Jesus darzustellen in dieser Welt. Die Gemeinde Jesu ist sein Leib. Wieso? Ein Leib wird gesehen. In Jesus, in der Gemeinde wird Jesus sichtbar. Und du hast die Gemeinde. Die Gemeinde bist du. Sobald du nachher hier zur Türe rausgehst, bist du Gemeinde in der Welt. Die Gemeinde besteht aus Einzelnen. Und an der Gemeinde Jesu wird Jesus sichtbar. So hat er das eingerichtet. Und er motiviert ein Team zu sagen, wir wollen das unsere beitragen, dass der Name Gottes wieder geehrt wird und dass durch uns nicht der Name Gottes entehrt wird, weil man es an uns nicht sieht, wie gut Gott ist. Und er erzählt jetzt wieder davon, wie Gottes Hand mit ihm ist. Das ist praktisch seine Legitimation. Er erzählt ihnen vom persischen König. Brauchen wir es nicht wiederholen. Wie er da gestanden ist und ihm ist der Unterkiefer runtergeklappt, wie der persische König ihm eins nach dem anderen ermöglicht, damit er Urlaub kriegt, solange er will, Baumaterial kriegt, Visa kriegt, damit er Jerusalem aufbauen kann. Wo er sagt, das ist doch Gottes Beweis, dass er jetzt mit uns hier das Ding anpacken will. Er schaut auf den Anweg, auf den Weg, den er schon hinter sich hat, wo er merkt, da habe ich gemerkt, Gott steht dazu, da steht er dazu. Das war auch nicht normal, das war doch von Gott auch gelenkt. Und das war der Anfügung. Und da gibt es so einen roten Faden, da gibt es eine Linie. Und das sagt er hier diesen ganzen Menschen, die ihn seit 3 Tagen kennen. Genau, sagen wir von Halodri, von Persien. Sie spüren, beim Nehemia ist mehr dahinter. Die Jerusalemiten, die hören auf Nehemia, lassen sich motivieren, sagen, jawohl, wir bauen Jerusalem auf, mit dir bauen wir es auf. Wir spüren, Gott ist mit dir. Gott setzt jetzt wieder an. 70 Jahre Baustopp sind rum. Er legitimiert seinen Mann an dieser Stelle. Wir kommen zum letzten Punkt, Vers 19 und 20. Ne? Als das aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, jetzt kommt noch ein dritter dazu, zu allen guten Dingen, Geshem, der Araber, da hörten, als sie das hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen, vom persischen König? Da antwortete ich ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt's keinen Anteil, kein Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Er schärft den Blick für den Feind. Schon wieder die beiden, die kommen noch öfters. Hohn und Spott. Aha, ihr wollt euch vom persischen König selbstständig machen. Ihr wollt abfallen vom persischen König. Das andere ist ja der Fall, er hat die Genehmigungen dazu. Sie kommen von außen und wollen das Volk Gottes bedrängen. Sie kommen von außen, wollen reinreden und das Ziel ist natürlich, Jerusalem soll nicht aufgebaut werden. Es soll nicht vorwärts gehen, der Segen Gottes soll nicht wieder fließen können. Nehemia sieht es, was eigentlich hinter diesen drei Männern steckt, was eigentlich dahinter steckt. Und er stellt sich vor das Volk Gottes, er stellt sich als Leiter vorne hin und er spricht mit den Feinden. Er nimmt die Stellung ein des Verteidigers. Wie ein Hirte stellt er sich vor seine Herde und seine Herde steht hinter ihm. Vor ihm stehen die Feinde. Er stellt sich zwischen rein und sagt, Moment mal. Und da kommen ein paar wesentliche Sätze. Er positioniert sich und kämpft für sein Volk. Zum Ersten stellt er mal klar, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Er ist unser Auftraggeber. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Der Schöpfer der Welt hat gesagt, wir sollen das tun. Was wollt ihr eigentlich? Des Weiteren sagt er, wir sind Knechte Gottes. Und damit stellt er klar, wir dienen ihm. Wir dienen keinem persischen König. Auch das Volk dient nicht mir. Ich bin Knecht Gottes. Und ihm dienen wir. Es ist sein Wunsch, die Stadt wieder aufzubauen. Und fertig. Wir hören auf ihn, nicht auf euch und nicht irgendwohin. Deswegen, und jetzt kommt ja noch eine ganz interessante Ansage, es geht euch nichts an. Ganz einfach. Es geht euch nichts an. Ich lese nochmal, wie sich das anhört. Hört dich mal rein. Da antwortete ich ihnen. Er stellt sich hin und sagt, Moment, es kommt ein Statement. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht und kein Gedenken in Jerusalem. Ende Gelände, Ende Ansage. Nehemia, ein Mann, der von Gott zu seinem normalen Leben, zu seiner normalen Berufung Mensch sein, eine besondere Berufung kommt für sein Leben. Und er betet und betet und betet. Nach 4 Monaten wird ihm langsam klar, Gott hat mit mir was vor. Und er tritt vor den persischen König und sagt, was Sache ist, wie es ihm geht mit seinem Volk zu Hause. Und auf einmal merkt er, die Türen sind offen. Der persische König unterstützt das volle Kanne. Und er kommt nach Israel und erstmal Feinde. Habe ich doch falsch zugehört? Habe ich mir das eingebildet? Nein. Er erinnert sich, Gott hat es gelenkt. Macht eine Analyse, wie sieht es aus, wie müssen wir bauen, wie groß sind die Schäden, wie viel müssen wohin an Menschen, an Material. Da geht es dann das nächste Mal drum, Kapitel 3. Und er motiviert ein Team und sagt, komm, lass uns Jerusalem aufbauen. Ich weiß, Gott ist mit uns. Und sie spüren, hier ist Gott am Werk und sie stellen sich unter diese Mitarbeit. Sagen, jawohl, da machen wir mit. Da bringen wir uns ein, unsere Zeit, unseren Schwitz, unsere Arbeit. Wir lassen daheim unsere Sache liegen, wir bauen miteinander Jerusalem auf, wir wissen, Gott ist mit uns. Ich wünsche mir für uns persönlich und für uns als Gemeinde, Dass wir sagen, wir wissen, was Gott mit uns vorhat. Wir haben die Berufung für uns gefunden. Dass du für dein eigenes Leben sagen kannst, ich weiß, was Gott mit mir vorhat. Auf meiner menschlichen Ebene, aber auf meiner geistlichen Ebene, was hat er mit mir vor? In welcher Weise soll ich Menschenfischer sein? In welcher Weise soll ich Gemeinde bauen? Konkret, deine Berufung. Und auch als Gemeinde, dass wir eine Vision haben, eine Schau haben, was hat Gott mit uns vor? Und dann miteinander gucken, was sind die Details. Analyse machen und dann loslegen. Ich möchte gern beten. Lieber Herr, danke, dass du mit uns Großes vorhast, damit du groß rauskommst. Bitte vergib mir und vergib uns, wo wir als so kleine Brötle backen, dir nicht mehr zutrauen. Bitte vergib mir und vergib uns, wo wir gar nicht mehr danach fragen, was der größere Rahmen ist, wie du zur Ehre kommst durch unser Leben, wo wir bloß an unserem eigenen Ding hängen bleiben. Unsere Welt braucht dich so arg. Unsere Mitmenschen brauchen dich so arg. Deswegen hast du Großes mit uns vor. Wir sind auf dich gespannt. Amen.